AC/DC mit Highway to Hell. Vielleicht bevor wir anfangen, Sarah Winterseiler vom Zürcher Strassenmagazin. Wieso genau das Lied?
Das ist ein Song, den ein Mann, der vor kurzem an Covid-19 verstorben ist, gehört hat als letztes Lied. Und zwar war er im künstlichen Koma im Krankenhaus und seine Frau wurde dann vom medizinischen Personal befragt, welches Lied er denn wohl oder ob er Musik hören wollen würde, wenn sie demnächst dann die Maschinen abstellen werden. Und das ist ja ein total krasser Moment und ich habe vorher überhaupt nicht gewusst, dass es sowas gibt, also dass man solche Wünsche aussprechen kann. War noch nie mit dieser Situation konfrontiert, aber das hat die Frau mir eben so erzählt. Und sie hat dann dieses Stück ausgewählt, weil es zwei Sachen sind. Also einerseits ist es die Musik, die ihm gefallen hat und die ihr auch gefallen hat. Das war was, was sie beide verbunden hat. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein etwas humorvoller, also ja, wie soll man sagen, so ein schwarzer Humor, damit umzugehen, dass er jetzt verstirbt.
Positivitätsrate, Neuansteckungen, verimpfte Impfdosen. Und wie hoch ist schon wieder die Reproduktionszahl? Die Zahlen spielen für einmal überhaupt keine Rolle. Es geht nämlich das mal um die Menschen, die Corona nicht überlebt haben. Die, die an Covid-19 gestorben sind. Das Strassenmagazin macht das jetzt immer wieder. Text über genau solche Lebensgeschichten. Und ab dem 2. April kaufen ihr die Heftausgabe, wo der Text von Sarah Winterseiler drin vorkommt. Ich bin Simon Bergins und ich bedanke mich jetzt schon vorab fürs Verständnis. Ich weiss, ihr habt sonst andere Ansprüche an uns, wenn es um Audioqualität geht. Das Mal ist es leider technisch nicht anders lösbar gewesen und darum tönt Sarah das Mal ein bisschen speziell nach Telefon. Ich wünsche euch trotzdem gutes und spannendes Zuhören. Sarah, grundsätzlich, wieso reden wir über Menschen, die an Covid-19 gestorben sind? Wieso die lose Serie bei euch im Heft?
Als ich auf die Idee gekommen bin, hatte ich das Gefühl, dass das einfach zu wenig stattfindet. Dass wir zu wenig reden über die Menschen hinter den Zahlen. Also du hast es ja so gerade ganz gut genannt und aufgezählt, worüber wir die ganze Zeit reden und was wir irgendwie, also je nachdem, wie man so drauf ist, vielleicht jeden Tag checken irgendwie. Also wie ist die Lage gerade bei mir um die Ecke? Und was darf ich nicht? Und mir ist einfach aufgefallen, dass wir auch darüber reden, dass viele Leute sterben und sterben könnten. Aber wir reden gar nicht über die Leute, die es dann wirklich trifft. Also wir sprechen nicht über die Individuen. Wir reden einfach irgendwie über Zahlen und Mengen und darüber, wie schrecklich das ist. Aber dass das einzelne Menschen sind, die haben Familie, die haben Angehörige, die haben Freunde und so weiter. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass hier lauter Leute sitzen in der Schweiz, die Leute verloren haben und ganz individuell mit ihrer Trauer allein gelassen werden, obwohl wir angeblich die ganze Zeit über nichts anderes reden. Und da hatte ich so das Gefühl, da muss irgendwie wie eine Lücke geschlossen werden. Ich bin natürlich jetzt bei weitem nicht mehr die einzige Journalistin, also ich weiß nicht, ich bin bestimmt nicht als Erste drauf gekommen und auch nicht mehr die Einzige, die sowas macht. Inzwischen machen das ganz viele Medien, aber ich finde, es hat auch eine totale Berechtigung, dass wir es alle machen. Es sind alles einzelne Schicksale von Menschen, die es verdient haben, dass man sich an sie erinnert.
Und im neuen Heft nehmen wir uns Zeit, um die Geschichte zu lesen von René Egger, 56. Er stirbt an Covid-19 im letzten November. Du hast seine Frau Silvia besucht. Wie hast du Silvia und die Geschichte von ihr und von René gefunden?
Silvia hat sich an uns gewandt. Und zwar hatte ich über die Social Media einen Aufruf gemacht. Und ich meine, es war der Pfarrer, der mit ihr Kontakt hatte, der dann mit uns Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, er wüsste wahrscheinlich jemanden, die Lust hätte darüber, also Lust, das ist irgendwie das falsche Wort, die darüber sprechen wollen würde. Und sie hatte auch schon im Telezüri einen kleinen Beitrag gehabt. Das heißt, ich konnte sie mir auch schon anschauen und habe mich dann bei ihr gemeldet. Und ja, da hat sich auch sofort eine Ebene ergeben, mit der wo das gut möglich war, mit ihr darüber zu sprechen.
Das ist, als ich es gelesen habe, sehr schöne, aber gleichzeitig finde ich auch eine traurige Geschichte. Natürlich, weil jemand liebt, verliert seinen geliebten Mensch. Wie ist es dir gegangen als Autorin, die ja mit der Silvia geredet hat und gleichzeitig auch die Geschichte dann hat müssen aufschreiben oder aufgeschrieben hat dürfen? Aufschreiben hat dürfen?
Genau, das war das erste Mal eigentlich, dass ich jetzt, also eben, das war die erste Begegnung, die ich jetzt auch aufgeschrieben habe. Und ich war am Anfang auch ein bisschen unsicher. Ich begegne jetzt jemanden, den ich nicht kenne, die einen ganz schweren Verlust hinter sich hat. Und das ist natürlich irgendwie eine sehr herausfordernde Situation, weil man, also mir war wichtig, dass ich die Menschen nicht irgendwie in eine Ecke dränge, dass ich niemanden, also dass ich Silvia nicht das Gefühl gebe, dass sie jetzt irgendwas erzählen müsste, was sie nicht erzählen will. Mir war wichtig, dass das auf Freiwilligkeit beruht und dass das vor allem, dass sie die Geschichte wählt, die sie erzählen möchte über ihren Mann. Das war mir wichtig. Und Silvia ist mir sehr offen entgegengekommen und war, glaube ich, vor allem einfach auch froh über das Gespräch an sich und über das Interesse an ihrer Situation. Weil ich glaube, dass, also das ist jetzt natürlich schon Interpretation, aber Trauer ist ja auch an sehr vielen Stellen was sehr Einsames. Und selbst wenn das ganze Umfeld stabil ist und da ist und sich kümmert und so, ist es trotzdem so, dass die Leute, die tagtäglich mit dem Verlust zu kämpfen haben, dass in ihrer Wohnung jemand nicht mehr da ist, der vorher immer da war oder in ihrem Leben, in ihrem Herz und so weiter, dass es einfach gut tut, darüber zu sprechen, auch mit einer fremden Person. Und wir haben eine gute Ebene gefunden, wo ich auch beim Gespräch schon das Gefühl hatte, dass das funktioniert. Genau, dass der Text dann natürlich so rauskommt, ist dann auch nochmal eine zweite Geschichte. Also ich denke, das ist dann irgendwie, war für mich dann auch nochmal schwierig. Ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen zu lange liegen lassen am Anfang, weil es ist einfach auch eine schwere Geschichte, die man dann wieder mit nach Hause nimmt. Und dann hat man vielleicht Tonaufnahmen gemacht oder man hat irgendwie mitgeschrieben oder so. Und dann habe ich das wie ein Stück das Verschriftlichen sozusagen erstmal ein Stück beiseite geschoben und ein Stück zu lange gewartet. Das hätte ich beim zweiten Mal anders gemacht. Aber das hat trotzdem nichts daran geändert, dass Silvia am Schluss mit dem Text auch ganz, ganz happy war. Das ist ja ein wichtiges Ziel.
Würdest du schneller verschriftlichen, weil dann einfach die ganze Sensorik noch frisch ist von dem Treffen, von dem Gespräch mit in dem Fall der Silvia?
Genau, am Anfang, also ich würde schneller verschriftlichen und auch so ein bisschen mehr die Szenen verschriftlichen, die mir so aus dem Gespräch konkret noch in Erinnerung waren, ohne dabei nur darauf zu hören, was ich aufgenommen habe zum Beispiel. Also das ist ein kreativer Prozess, also dass man sich irgendwie einerseits hängt man sehr eng an diesem Gespräch, was man geführt hat, und gleichzeitig sucht man dann ja so wie eine Ebene der Verarbeitung. Also das heißt, man überlegt sich selber, was sind denn jetzt eigentlich die Teile, die wirklich relevant sind, um diesem Menschen eine Gestalt zu geben, dass der auch erfassbar wird für Leute, die den Text lesen und die ihn nicht kennen.
Silvia begleitete ihn in seinen Sportschützenverein. Er schoss leidenschaftlich gern Kleinkaliber und 300 Meter. Das Vereinsleben bedeutete René viel und es fiel Silvia schwer, für die Beisetzung auf eine Einladung an die Schützinnen zu verzichten. Wegen der Corona-Auflagen hätten nicht alle kommen dürfen. Und dann die einen ja und die anderen nicht? Das geht doch nicht. Aber eine Abdankung mit dem Verein soll noch stattfinden. Mit Fahnenschwingen und allem drum und dran. Sie erzählt dir sehr viel über ihren Mann, Silvia, über den René. Wir erfahren viele Anekdoten aus dem Leben von diesen beiden, als Patchwork-Familie, zusammen mit der Tochter. Sie sind 2 Jahre verheiratet gewesen, wenn ich richtig gerechnet habe, 2018 geheiratet. Silvia hat auch Trinksucht, die hat es schon gegeben, bevor der René gestorben ist. Und die Tochter hat eine Behinderung und braucht auch genug Betreuung. Aber wenn ich jetzt den Text so lese, es kommt mir überhaupt nicht vor, als würdest du mir da eine Frau beschreiben, die irgendwie verbittert wäre. Obwohl sie natürlich viele Schicksalsschläge hinter sich hat und auch viel muss tragen in ihrem Leben.
Ja, nee, als bitter habe ich Silvia auch nicht erlebt, überhaupt nicht. Eher als stark und gleichzeitig aber auch belastet. Also ich habe das Gefühl gehabt, sie ist Naja, ich will ihr da jetzt überhaupt nicht zu nahe treten. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass sie ganz stark noch darunter leidet, dass ihr da jetzt jemand weggebrochen ist und dass sie einfach aber grundsätzlich in der Lebenssituation, in der sie in den letzten 2, 3 Jahren war, insgesamt unter einer hohen, extrem hohen Belastung für einen einzelnen Menschen leidet. Und Leiden ist halt total, vielleicht irgendwie für das falsche Wort, weil sie ist überhaupt niemand, der aktiv leidet. Sie redet eigentlich gar nicht über sich. Also sie redet eigentlich, also ich habe das Gefühl, sie selber kommt eigentlich relativ wenig vor. Und sie versucht ihre Rolle als Mutter und als Pflegekraft ja in gewisser Art und Weise, weil eben die Tochter und der Mann, der auch eine Lungenfibrose war, also auch lange Zeit gesundheitlich so stark angeschlagen, dass er auch Assistenz gebraucht hat oder zumindest irgendwie war Silvia mit dem Haushalt und mit dem Kochen und mit solchen Dingen halt großenteils allein. Und ja, sie trinkt Alkohol, aber auch das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen im Sinne, dass ich das Gefühl hatte, sie sei irgendwie berauscht oder so. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie, ich hatte das Gefühl, es war einfach ein Stabilitätsfaktor. Sie braucht das wahrscheinlich einfach, weil das so anstrengend ist, ihr Alltag. Und gleichzeitig eben, das habe ich auch im Text geschrieben, die Wohnung sieht super aus. Es ist alles, es gibt überhaupt keine Anzeichen von Verwahrlosung oder sowas. Man hat so Klischees im Kopf mit Alkohol zum Beispiel, ne? Und das war alles überhaupt, also das war alles überhaupt nicht gegeben. Sie hat wirklich alle ihre Kraft da reingesteckt, dass es funktioniert. Und das hat es ja auch. Nur für sie selber blieb vielleicht am Schluss zu wenig übrig, dass sie sich selber dabei auch noch fit und gesund hält oder so in der Richtung vielleicht.
Silvia und ihre Tochter Lisbeth, die haben ja auch Covid gehabt, die sind an Covid erkrankt. Zum Beispiel Silvia hat also da ihren Geschmackssinn nicht mehr. Wie sehr beschäftigt sie das, dass sie drei sich vielleicht untereinander könnten angesteckt haben und letztendlich der René auch dann halt an dem gestorben ist?
Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie den Eindruck hatte, es könnte sein, dass sie das mit eingeschleppt hat, weil sie halt auch diejenige ist, die am meisten, also die halt rausgeht, um zum Beispiel einzukaufen, ne? Und dann triffst du natürlich andere Leute und du fragst dich, hast du jetzt im Supermarkt irgendwas angefasst und das dann mit nach Hause genommen und das eingeschleppt. Während aber die Kleine zum Beispiel geht auch ins Internat und es kann halt auch sein, dass es über die Kinder, also dass da irgendwie über den Pflegedienst und über all diese Dinge, dass es da irgendwo gekommen ist. Also so richtig, also sie sagt, sie hat sich die Frage gestellt quasi nach der Verantwortung, ob sie vielleicht schuld ist. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie davon restlos überzeugt ist. Es ist mehr so ein, man versucht sich halt zu erklären, wie es passiert ist oder wie es dazu kommen konnte. Und jemand, der eine Lungentransplantation hinter sich hat, ist natürlich sowieso angewiesen auf viel Aufpassen in Bezug auf Atemwegsinfektionen insgesamt. Also das betrifft ja nicht nur Covid-19, sondern halt auch jede andere Erkältung ist auch schon ein Risiko, wenn du so frisch aus so einer großen OP kommst, die Atemwege mit betrifft.
Am 19. Oktober 2020, einem Montag, war René Ecker wegen einer Routineuntersuchung im Spital gewesen. Dort wurde er auch auf Covid-19 getestet. Negativ. 2 Tage später bekam er hohes Fieber. Er musste zurück ins Spital. Silvia wollte ihm eine Tasche packen, doch er wiegelte ab. Wo ich jetzt hingehe, Schatz, brauche ich das alles nicht mehr. Der letzte Satz, das ist ja auch einer, der in dem Text dann speziell hervorgehoben wird. Hat der René dann dort mal irgendwie schon geahnt, dass er nicht mehr zurückkommt? Oder hat Silvia das irgendwie noch genauer erläutert, was er damit gemeint hat? Vielleicht verstehe auch einfach ich es nicht und alle Leser sonst, aber ich finde es also ein wahnsinnig starker Satz.
Ja, ich habe mich das auch gefragt, also sie hat nicht viel näher erläutert. Ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht, also sie hat es war ein ziemlich langes Gespräch, was wir geführt haben, und sie hat an anderer Stelle erzählt, dass er durch die Nebenwirkungen der vielen Medikamente, die er nehmen musste, wegen der Lungentransplantation, also dass der Körper das Organ annimmt und dass er, da gab es ja so eine Zeit lang, wo es ihm dann besser ging und dann ging es halt wieder schlechter. Und er hat da halt auch, er hat starke Nebenwirkungen gehabt und nicht mehr so wahnsinnig viel Lebensmut und Lebenswillen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wie eine Kombination aus beiden ist. Also er hat wahrscheinlich gemerkt, dass er sich irgendwas eingefangen hat und dass das ziemlich, also dass ich hatte selber auch Corona. Also ich habe auch innerhalb kürzester Zeit gemerkt, boah, ich werde jetzt richtig doll krank. Und wahrscheinlich war das bei ihm, ich vermute, es war auch so ein Gefühl, ich werde jetzt gerade richtig doll krank. Und gleichzeitig in der Mischung oder in der Kombination mit dem Gefühl, ich bin sowieso nicht so fröhlich mit meinem Leben, hat das vielleicht zu diesem Satz geführt. Aber das ist Interpretation, das hat nicht Silvia gesagt.
Das ist jetzt nicht Teil von deinem Text, was ich anschliessend noch gerne fragen würde. Es geht da vor allem ums Leben von René und Silvia und um das, dass man sie auch, dass man das ja auch erzählt, sein Leben, er, der an Corona gestorben ist. Aber es würde mich gleich wundern, schaut jemand wie Silvia, die jetzt ihren liebsten Menschen verloren hat in dieser Pandemie, hat sie irgendetwas erwähnt, dass sie irgendwie anders auf die Pandemie schaut, dass sich da irgendetwas geändert hat? Hat sie vielleicht vor einem Jahr die Sachen noch ganz anders betrachtet als jetzt? Oder hast du da irgendwie noch etwas mit ihr besprochen?
Wir haben kurz darüber gesprochen, wie sie insgesamt Corona wahrnimmt und es war eher so, dass sie gesagt hat, es ist sehr schrecklich. Aber ich hatte tatsächlich in dem Gespräch, was wir geführt haben, nicht das Gefühl, dass sie so wie abstrakt darüber reden kann. Also ich hatte das Gefühl, Corona, das ist der Tod ihres Mannes. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie sich angucken kann, was die Gesellschaft macht mit dem Ganzen oder so. Also da gab es wie keine Abstraktionsebene. Das war alles immer sehr konkret und sehr bezogen auf ihre persönliche Lage. Da, ja, das kommt vielleicht dann noch, wenn der Abstand größer wird oder so.
Sarah, danke vielmals fürs Interview.
Gerne.
Und euch, danke vielmals fürs Zuhören. Und nochmal danke auch fürs Verständnis, dass es das mal vielleicht nicht ganz so astrein tönt hat wie sonst damals. Ab dem 2. April gibt es das nächste Strassenmagazin, unter anderem eben mit dem Text, den Sarah geschrieben hat und noch vielen anderen spannenden Geschichten. Wir hören uns Mitte April wieder zu einem nächsten Südpreistag. Ich wünsche euch ganz schöne Ostern und bis bald.